Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute zu Gast die Alina Ludwig, absolute Expertin, was Influencer-Marketing und Social Media angeht und auch Geschäftsführerin bei der Marketingagentur All In. Hallo Alina.
Hi Theo, ich freue mich sehr hier zu sein.
Ja, super, dass wir nach längerer Zeit mal wieder sprechen und du uns auch ein Update geben kannst. Erzähl doch einfach mal, was machst du denn gerade bei All In, beziehungsweise was macht All In eigentlich?
Ja, das ist eine gute Frage, weil vor einem Jahr wäre die Antwort noch eine andere gewesen. Ich bin jetzt seit einem halben Jahr dort und baue im Endeffekt ein Start-up innerhalb des Unternehmens auf, also eine neue Abteilung. All In werden vielleicht manche Leute schon kennen, die tiefer im Influencer-Marketing drin sind, ist eigentlich ein Artist-Management als solches gewachsen. Also hat reichweitenstarke CreatorInnen aus ganz Deutschland unter Vertrag und vermarktet deren Reichweite sozusagen, aber entwickelt sie auch als Persönlichkeiten weiter. Da sind zum Beispiel Personen wie eine Diana zu Löwen, die du ja auch kennst, ein Rezo, den bestimmt sehr viele in Deutschland noch auf dem Schirm haben, Mrs. Bella, Stefano Zarella, also so ganz unterschiedliche Köpfe, aber eben vor allem reichweitenstarke Social-Media-Persönlichkeiten. Vor 7 Jahren gegründet, hat sich dann aber auch schon schnell weiterentwickelt und gesagt, wir sind nicht nur Artist Management, wir wollen die Creator auch auf einem anderen Level weiterbringen. Und so gab es dann eine zweite Säule, jetzt mittlerweile seit 3 Jahren, die im Grunde Business Development mit Creatern macht. Also da werden gemeinsam mit Creatern neue Produkte entwickelt oder Unternehmen gegründet, wo man eben schon sieht, Creator Economy ist hier, also Creator entwickeln sich auch mehr und mehr zu Unternehmern und Entrepreneuren. Jetzt mein Bereich öffnet sich im Grunde den Marken und möchte diese im Bereich Creator Economy beraten. Das heißt, wir bauen eine Consulting Strategy Unit, in der wir Marken dabei unterstützen, die richtigen Strategien für sich zu finden, vor allem ganzheitliche Strategien zu entwickeln und so eben nachhaltig wirklich Erfolge rauszuziehen und mit Creatern erfolgreich zusammenzuarbeiten. Ja, und so haben wir jetzt einmal so eine ganze Klaviatur, einmal aus der Creator-Welt natürlich die Perspektive, jetzt aber auch aus der Markenwelt. Und nennen uns deshalb jetzt auch das Powerhouse für die Creator Economy, weil man es eben gar nicht mehr als eine Sache bezeichnen kann. Das ist also eine Neupositionierung, die wir jetzt auch vorgenommen haben.
Und würdest du sagen, dass die Säule, für die du jetzt zuständig bist, jetzt also stark in Richtung Influencer-Marketing geht, das heißt eben nicht so von der genau Artist-Seite, sondern eher aus Richtung der Companies, sollen wir überhaupt Influencer-Marketing machen? Mit wem sollen wir das machen? Wie sollen wir das machen?
Ganz genau. Also wir beraten Marken genau bei diesen Fragen. Die kommen natürlich schon zu uns häufig mit einem Grundinteresse, sonst würden sie nicht anklopfen und haben aber vielleicht schon Enttäuschungen erlebt oder bisher noch gar keine Erfahrung in dem Bereich gemacht oder haben das Gefühl, boah, ich glaube, wir ziehen gerade gar nicht das Maximum raus und nutzen diesen Kanal für uns gerade gar nicht effizient. Könnt ihr uns vielleicht helfen? Und dann setzen wir genau da an. Also erarbeiten erstmal eine konkrete Zielsetzung. Ne? Was wollt ihr überhaupt erreichen? Sind Influencer dann die Antwort? Und welche Influencer sind das gegebenenfalls? Und wie können wir die wirklich im Unternehmen auch smart einsetzen? Und dann auch immer nochmal der Blick über den Tellerrand hinaus. Also das nicht nur kurzfristig zu denken, sondern wirklich als eine ganzheitliche Strategie, die gegebenenfalls auch nochmal andere Abteilungen mit in den Blick nimmt und schaut, wie können Influencer für euch als Unternehmen und als Marke wirklich einen großen Impact haben und nicht nur taktisch gedacht. Das ist wirklich der Ansatz dahinter.
Ich finde diese ganzheitliche Perspektive, die macht auch total viel Sinn. Denn wenn man sich jetzt so die Agenturlandschaft anschaut, dann sieht man ja oftmals, dass man entweder das eine oder das andere hat. Das heißt, entweder nur Artist Management oder eben nur Influencer Marketing Agentur. Ja. Aber da das ja einfach zwei Seiten der gleichen Medaille sind und man ja auch eigentlich die gleichen Touchpoints hat, dann macht es ja total viel Sinn, da auch die Synergien zu finden.
Was ich sagen muss, ist, dass es aber wirklich bei mir eine komplett unabhängige Beratung ist. Also wir haben natürlich spannende Insights aus unserem Portfolio und können hier natürlich auch vielleicht manchmal noch sicherer sagen, hey, Person XY ist ein Fit, weil wir natürlich genau wissen, was bei der gerade passiert, was für ein Content dort gespielt wird, was vielleicht auch im Leben gerade abgeht. Aber wir beraten tatsächlich mit, also Marken unabhängig und schauen auf die gesamte Creator-Landschaft in Deutschland oder gegebenenfalls auch international. Das heißt jetzt, es ist keine Autobahn, die so dann hupsi in unser Portfolio führt am Ende. Und am Ende schlagen wir nur Leute vor, die bei All-In unter Vertrag sind durch Zufall, sondern wir schlagen denjenigen vor, der passt. Das können mal Leute von uns sein, aber können auch Leute komplett aus anderen Managements oder Umfeldern sein.
Wenn man jetzt mal so total, wie sagt man, aus der Vogelperspektive auf das ganze Thema Influencer-Marketing und Creator Economy draufguckt, wo steht das ganze Thema gerade? Würdest du sagen, das ist immer noch brutal am Wachsen, stagniert es so ein bisschen? geht es vielleicht sogar so ein bisschen runter? Wie ist deine View drauf?
Ja, ich glaube, dass wir gerade in einer recht komplexen Phase sind. Den Peak hatte das ganze Thema, glaube ich, während der Corona-Zeit, als die Marken gemerkt haben, boah, wow, Creator sind ja gerade die Entity, die einfach weiter funktioniert, die wir weiter beauftragen können, weil die halt zu Hause produzieren, weil alles sehr unkompliziert, auch remote möglich ist sozusagen. Wir schicken die Briefings hin, die drehen das und fertig. Also es war ja in der Zeit, ne, wenn wir uns noch mal kurz zurückerinnern, als große Produktionen erstmal abgesagt wurden, als es schwierig war, sozusagen dann die gelernten Prozesse erstmal weiter aufrechtzuerhalten in Kreativagenturen, die halt vorher sehr, sehr viel gemacht haben. Das war ein Element, glaube ich, was der Branche zugute kam, dass sie einfach weiter funktioniert hat in einer Zeit, in der erstmal Stillstand war. Und dann aber auch dieser Shift hin zum Content Graph, ne, das haben wir ja, glaube ich, auch schon an vielen Stellen, sicher du auch in deinem Podcast behandelt, dass durch TikTok, aber auch jetzt mittlerweile Anpassungen bei Instagram, bei YouTube, es für Marken unglaublich wichtig geworden ist, Inhalte zu machen, die nicht zu werblich sind, sondern wirklich sich sehr nativ anfühlen, teilweise auch sehr entertaining sind, die Leute irgendwie packen auf eine andere Art und Weise als durch rein werblichen Content. Und da sind Creator natürlich eine ganz tolle, ein ganz tolles Werkzeug, das man einsetzen kann und auf die man dann gehen kann. Und deshalb gab es da erstmal auch einen großen Run in der Zeit, als Social Kommunikation einfach auch mehr und mehr an Relevanz gewonnen hat. Ich würde aber sagen, dass es jetzt gerade in der wirtschaftlichen Lage allgemein sowieso gerade ein bisschen runtergeht, was Budgets angeht, und dass man auch sieht, dass es jetzt nicht mehr so krasse Investments beispielsweise in neuartige Creator Economy Plattformen oder Tools gibt. Also da gab es einmal so einen sehr, sehr großen Hype, der ist jetzt etwas ruhiger, aber ich würde nicht sagen, dass wir jetzt quasi den Abgesang singen, den es ja immer mal wieder gab, so ist Influencer Marketing jetzt tot. Nein, auf gar keinen Fall. Es wird es immer weitergeben. Aber wir haben, glaube ich, gerade schon so eine Phase, wo sich die Spreu vom Weizen ein bisschen trennt und manche als Gewinner rausgehen und andere vielleicht auch ihr Business nochmal ein bisschen anpassen müssen. Das gilt für Dienstleister, das gilt für Agenturen, aber eben auch für Creator.
Spannend finde ich auch, dass aus meiner Sicht das Thema Creator an sich oder Creator Economy eben größer ist denn je, aber halt bestimmte Segmente nicht gut funktionieren. Also ich glaube, das, was du auch vorhin beschrieben hast, auch während der Pandemie, da gab es irgendwie 100 Creator-Plattformen, wo man gedacht hat, okay, jeder muss jetzt irgendwie seinen Paid-Newsletter launchen oder sein Patreon oder sonst was. Und ich habe den Eindruck, dass viele von diesen Plattformen nicht so gut funktionieren, die Creator selbst aber extrem relevant sind, aber die vielleicht dann doch nicht so stark eben über Tools skalieren aus meiner Wahrnehmung, sondern vielleicht auch tatsächlich relativ klassisch halt ihre Brand-Kooperationen machen, vielleicht auch ihre eigenen Produkte launchen, aber vieles davon, sage ich schon mal, irgendwie manuell irgendwie vonstatten geht, beziehungsweise mit Hilfe von Teams oder Agenturen, aber eben nicht so sehr über Softwareplattformen.
Das würde ich auch tatsächlich so sehen. Also aus der Perspektive jetzt mal wirklich des Artist-Managements und der Creator gesprochen, war da auch immer eine große Ablehnung, sich auf solchen Plattformen, ich sag mal jetzt, irgendwie anzumelden und darüber dann die Anfragen der Brands zu bekommen. Also vieles lief über den direkten Weg einfach unkomplizierter oder über vielleicht noch Agenturen als Mittelsmänner. Ich glaube, wir reden da aber auch über zwei verschiedene Gruppen, ne? Die Standard-Creator, sage ich mal, die großen, reichweitenstarken Social-Media-Influencer, die gehen immer noch diesen ganz klassischen Weg über Brand-Kooperationen. Und da fließt auch noch wirklich viel Geld. Die großen Leute können da auf jeden Fall von leben und auch gut leben. Aber es gibt ja gerade in der Creator Economy, wenn wir davon sprechen, auch diese ganzen vielen Kleinen. Das können auch kleine Podcaster sein, kleine Blogger oder so Nischen-ExpertInnen. Ich glaube, bei denen ist es schon relevant, dass sie auch andere Revenue-Kanäle aufmachen, weil sie für Brands einfach noch nicht so wichtig sind, weil eben Reichweite klein. Aber das, wie du sagst, ist eigentlich viel dezentraler. Das stimmt. Also das ist vielleicht, ich packe hier mein Steady irgendwie, meinen Link rein und dann können meine Fans mir ein bisschen was zahlen. Das ist aber nicht so, ja, ich sag mal, kumuliert auf einer Plattform, dass ich da jetzt eine durchgesetzt hätte und man sagt, auf der finden jetzt alle kleinen Experten und Nischen-Creator statt.
Weil du gerade Nischen ansprichst, ein Versprechen der Creator Economy war ja auch, dass jetzt jeder Influencer werden kann, ne? Weil jeder ja ein Handy hat und dann kann ja jeder Content machen und durch TikTok könnte theoretisch auch jeder viral gehen, auch wenn man nicht viele Follower hat. Gibt es denn diese Creator, ich sag mal, Mittelschicht überhaupt? Oder würdest du sagen, nee, das Ganze wird eigentlich schon von den großen Creatern und Creatorinnen dominiert?
Die gibt es auf jeden Fall. Aber die strugglen natürlich schon. Also es gibt viele Kleine, die vielleicht noch ein Side-Business, also das als Side-Business betreiben und eigentlich noch einen Hauptjob haben. Dann gibt es die sehr Großen, die aber wirklich schon Star- und Celebrity-Level haben, die schon im TV stattfinden und irgendwie sowohl in Talkshows eingeladen werden, als auch vielleicht in Kinofilmen Gastrollen haben oder bei DSDS in der Jury sitzen. Und dann gibt es schon noch den Mittelbau. Aber hier ist dann, würde ich sagen, das wirklich, also die härteste Arbeit. Hier musst du wirklich jeden Tag aufs Neue deine Community packen und auch innovativ sein, die Leute sozusagen hochhalten. Ich sehe das jetzt bei vielen, vor allem YouTuberInnen, die vielleicht nicht so ganz gut den Sprung auf Instagram geschafft haben und da so ihre regelmäßigen Content-Formate irgendwie aufgebaut haben, für die Leute ihnen gerne folgen. Die sind jetzt in der Reichweite richtig krass runtergegangen und da frage ich mich dann schon manchmal, boah, wie läuft das eigentlich? Wie kannst du jetzt so deinen Hauskredit irgendwie noch abbezahlen? Ne? Reicht das oder machst du dir am Ende des Monats vielleicht schon Sorgen? Das kriegt man schon mit. Also es gibt die Mittelschicht, aber die struggelt. So wie im echten Leben.
Bei dem ganzen Thema Influencer-Marketing frage ich mich immer, welchen Stellenwert hat es eigentlich innerhalb der Unternehmen? Also A, muss man Unternehmen überhaupt noch erklären oder die davon überzeugen, dass sie das machen sollten? Mhm. Und die noch spannendere Frage ist ja, wenn sie es machen, wie viel Prozent von dem Ad-Spend geht dann eben rein? Ne? Dann ist ja ein großer Unterschied, ob du jetzt sagst, okay, das mache ich mal so ein bisschen und stecke da mal irgendwie 1% rein. Oder ob du sagst, nee, das ist eigentlich mindestens gleichberechtigt mit TV, Google und Instagram-Ads. Und wir stecken da 10%, 20%, 30% von unserem Ad-Spend rein.
Mhm. Ja, ich muss sagen, da kommt es natürlich total darauf an, aber es gibt von allem immer noch, also von allem etwas. Ich bin immer noch überrascht, dass es tatsächlich viele Brands gibt und gerade mit denen arbeiten wir ja auch, die das bisher noch gar nicht für sich ausprobiert haben. Also die haben vielleicht mal einen Creator eingeladen oder es sehr, sehr punktuell gemacht, vielleicht vor 3 Jahren, vielleicht vor 1 Jahr, vielleicht vor 5 und dann ist das irgendwie gestorben, beerdigt worden. Man hat gesagt, okay, war cool, aber passt nicht so zu unseren Prozessen. Die starten jetzt erst neu in den Markt und haben natürlich auch ganz besondere Herausforderungen, ne? Weil man halt nicht mehr diesen First- oder Early-Mover-Effekt mitnehmen kann. Dann gibt es Marken, die eigentlich nur über Influencer-Marketing gewachsen sind, also das fast zusammen mit vielleicht Performance-Marketing so einmal komplett durchgespielt haben und vielleicht wirklich so 50%, 60% ihres Ad-Spends da reingepackt haben und dann aber dieses klassische, ich sag mal, Code-Performance-Game, was wir auch kennen, ne? Sehr viele Influencer zu buchen, auf Masse zu gehen, da dann mit starken Rabatten die Community zu Klicks und Käufen zu bewegen und so das Ganze hoch zu skalieren. Und davon wurden in den ersten Jahren auch richtig krasse Effekte, würde ich sagen, mitgenommen. Da können wir uns alle an so Marken wie Hello Buddy erinnern beispielsweise, ne? Oder auch Captain & Sun. Und dann musst du aber irgendwann diesen Shift schaffen hin zu Brandbuilding sozusagen. Und dann wird es relevant. Dann merkt man, okay, mein Performance-Kanal skaliert gerade gar nicht mehr so effektiv. Ich kann gerade mit dem gleichen Geld viel weniger rausziehen. Wie gehe ich jetzt weiter? Ne? Das heißt, da sind dann manchmal die Budgets erstmal gesunken und man hat sich ein bisschen neu sortiert. Oder man hat einfach einen Shift in der Strategie vorgenommen, was, glaube ich, auch der richtige Weg ist. Ja, so sieht man irgendwie von allem etwas. Ich würde sagen, allgemein über alles hinweg pauschal gesprochen, kann man wahrscheinlich sagen, Influencer-Marketing hat eine mittlerweile viel stärkere Akzeptanz erfahren. Also ist tatsächlich ein Kanal, der auch für sich schon eigenständig gedacht wird, gerade bei so großen Brands, die auch wirklich einen Consumer-Fokus haben, sei es ein L'Oreal oder ein Henkel. Und die geben natürlich auch häufig dann den Ton vor in der Branche. Ne? Da orientieren sich dann auch andere dran und merken, okay, wir müssen das jetzt alles umdenken und dann doch nochmal mehr reingehen. Und da, denke ich, kann man dann so von 20%-30% schon ausgehen im Mittel über alle hinweg.
Eine Sache, die ich bei Influencer-Marketing immer noch ein bisschen schwierig finde, ist das ganze Thema der Messbarkeit. Also ich selbst glaube total an Influencer-Marketing und alle neuen Produkte, die ich entdecke, ja, also die entdecke ich halt auch über YouTube oder TikTok letztendlich, ne? Von daher glaube ich natürlich total dran. Die Frage ist aber für mich immer noch, gerade jetzt bei Konsumgütern, die du ja einfach im Supermarkt jetzt kaufst, ne, kannst ja nicht online bestellen, du kannst kein Tracking machen, du kannst keinen Voucher-Code eingeben. Wenn ich jetzt so ein L'Oreal bin und sehe, okay, Influencer-Marketing, das funktioniert für mich, aber wie treffe ich jetzt die Entscheidung, ob ich da jetzt irgendwie 1 Million reinstecke oder 10 Millionen? Denn ich kann jetzt ja diesen ROI nicht so direkt messen.
Ja, ich glaube, da musst du dann für dich erstmal an einer Stelle ansetzen, also erstmal zu akzeptieren, dass du es mit letzter Sicherheit nie direkt attribuieren kannst. Also du kannst nicht sagen, welcher letzte Touchpoint jetzt wirklich dazu geführt hat, dass jemand in den Store gegangen ist. Aber du kannst dir den Kanal einmal anschauen und dann gewisse Verknüpfungen für dich herstellen und sagen, okay, für uns ist gegebenenfalls Reichweite ein relevanter Treiber, um einerseits unsere Brand zu stärken. Wir merken, und das zeigen ja auch viele Studien mittlerweile, dass beispielsweise Share of Voice, ne, also auch wirklich, wie sehr findet meine Marke statt und liegt im Relevant Set im Vergleich zum Wettbewerb, einen direkten Impact auch auf Sales hat. Das muss ich dann aber erstmal quasi so auch im Unternehmen erstmal verankern und festsetzen, dass sie das akzeptieren sozusagen. Und dann gehe ich und baue meine Brand auf und da kann ich natürlich verschiedene KPIs mit dran setzen. Da kann ich sagen, wir wollen vielleicht einen gewissen CPM erreichen, also Cost per Mill, ne? Wie viele Leute kann ich zu welchen Kosten erreichen, wie viel muss ich investieren, um beispielsweise gewisse, ja, ein gewisses Engagement bei Communities zu erzielen. Da kann man über Reach und Engagements gehen. Oder aber eben auch über erstmal eher weiche Faktoren. Es kann auch ein Creator-Event sein oder eine Content-Serie, die dann vielleicht auf meinem Kanal stattfindet, aber auch bei den Creator-Kanälen. Da kann ich dann natürlich theoretisch auch sowas machen, wie das mit Media-Reichweiten dann in Verbindung zu bringen. Ne? Was hätte ich jetzt investieren müssen, um beispielsweise mit einem Placement im TV-Spot oder in einer Anzeige, in einem Magazin, in der bunten oder wo auch immer, Media-Äquivalenzwert sozusagen abzuleiten. Das ist auch möglich. Das machen aber Unternehmen auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Da kommt es auch immer darauf an, das erarbeite ich auch mit meinen Kunden immer auf diese Art und Weise, wie messt ihr aktuell Erfolg und wie können wir jetzt diesen Kanal sozusagen daran anpassen, an das System sozusagen, das für euch funktioniert. Oder auch komplett neue KPIs erschaffen, gegebenenfalls. Wir haben auch super gerne immer mit Time Spent with Brand gearbeitet, also sich wirklich anzuschauen, wie gerne schauen sich Menschen denn die Inhalte an, die von einer Marke kommen. Ne? Und da merkt man, wenn man Creator einsetzt, dann sind die View-Rates teilweise viel, viel länger. Das heißt, davon leiten wir dann ab, dass die Bindung zur Marke auch einfach fester wird, wenn die Menschen länger dranbleiben und weiter gucken wollen und am Ende eine größere Affinität hergestellt wird, was sich dann auch wieder positiv auf den Share of Voice und auf die Sales auswirkt. Aber es ist ein sehr komplexes Feld, wie man merkt.
Du hast gerade das Thema Affinität zur Brand angesprochen. Wenn ich selber als Konsument das Ganze, also den Content quasi beurteile, dann bleibt bei mir immer hängen, wenn ein Creator langfristig mit einer Brand zusammenarbeitet und ich eben auch eine ganz starke Assoziation herstellen kann und das vielleicht auch irgendwie inhaltlich Sinn macht, ne? Dass diese, keine Ahnung, Creatorin vielleicht immer diese Pflegeprodukte benutzt oder dass ein bestimmter Creator halt immer bestimmte, weiß nicht, Elektronikgeräte benutzt. Und ich finde, bei so einmaligen Sachen geht es bei mir immer total unter.
Ja.
Was ratet ihr den Unternehmen? Denn ja, so langfristige Kooperationen, die sind ja auch natürlich viel, viel teurer. Wie siehst du das Thema einmalig versus langfristige Sponsorings?
Ja, ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass du mehrere Touchpoints aufbaust, weil du dann das meiste aus dem Kanal rausholst. Genau wie du sagst, am Ende willst du ja so ein bisschen diese Verbindung von der Community zum Creator anzapfen. Ne? Das ist ja eigentlich so eine Art Brücke hin zu den Menschen, die der oder der Creatorin folgen. Und dort dann sozusagen, dort will ich stattfinden und je öfter ich da bin und je relevanter die Beziehung ist, auch die ich zu diesem Creator aufgebaut habe, desto größer ist das Vertrauen, das von der Community dann auch auf mich und meine Marke übertragen wird. Also genau das, was du gerade beschrieben hast. Es ist teurer, deshalb würde ich auch sagen, du kannst jetzt nicht mit allen Creatoren, mit denen du arbeitest, einen Langzeitvertrag schmieden, aber such dir ein, zwei Leute aus, die richtig gut zu deiner Marke passen, wo du sagst, ey, das sind jetzt die Menschen, die ich so ein bisschen so als eine Art Testimonial auch tatsächlich einsetzen möchte und mit denen gehe ich dann wirklich auch in eine längere Verbindung. Das ist wirkt sich auch manchmal positiv auf den Preis aus, ne, weil du natürlich Paketpreise dann bekommst und auch der Creator lieber mit dir arbeitet, weil er eine gewisse Sicherheit hat, ne, und irgendwie weiß, okay, da kommen jetzt einige Buchungen im Laufe des Jahres, da kann man dann auch kreativ ganz anders reingehen, da werden dann gemeinsame Brainstormings vielleicht gemacht, so eine Jahresplanung auch irgendwie angegangen und am Ende wird auch der Content besser und wahrscheinlich auch die Ergebnisse des Ganzen. Und bei diesen punktuellen Sachen würde ich sagen, du brauchst schon so eine Art Grundrauschen und so finde ich, ist Influencer-Marketing auch effektiv, wenn du dir so eine Creator-Squad vorstellst, da sind vielleicht ein paar Leute, die sind eher so, ja, punktuell im Einsatz, das sind auch deine Fans, aber die buchst du eben dann eher ad hoc oder mal für 3 Stories irgendwie in Folge, hast verschiedenste Touchpoints dann mit deren Community, aber das sind jetzt nicht deine Flagships sozusagen. Das ist dann eher der Inner Circle, zu dem du auch nochmal eine viel engere Bindung aufbaust. Kommt natürlich dann immer aufs Budget an, wie groß diese Gruppen sind. Ne? Vielleicht hast du im Inner Circle 5 Leute oder auch nur 2 und dann der äußere Ring sind dann sozusagen vielleicht 15, vielleicht auch 50, vielleicht auch 100. Bei manchen Marken sind das wirklich richtig viele Creator, mit denen man arbeitet. Und natürlich können sich auch die Aufgaben ein bisschen unterscheiden. Ne? Ich habe jetzt letztens mit einem LA Hala gesprochen, da ist es so, die unterteilen das eigentlich in 2 Gruppen. Die haben einmal die Influencer, die du klassisch dann irgendwie buchst. Da findet die Marke auf deren Kanal statt. Es gibt ein Endorsement oder auch Codes und so weiter. Und dann gibt es aber noch die Creator, so unterscheiden die das bei sich sozusagen. Und die liefern Content zu. Also die haben dann vielleicht einen Deal für 7 Videos pro Quartal, produzieren das, schicken das der Marke zu, finden auch selber in diesem Content statt. Aber die Inhalte werden eben nicht auf dem Creator-Kanal gepostet oder nicht allein gepostet, sondern sollen eben vor allem auf dem Markenkanal, auf dem Marken-Social-Media-Kanal stattfinden. Und da werden die ja im Grunde auch zu so wiederkehrenden Faces aufgebaut und zu Markengesichtern. Aber es ist wieder eine ganz neue Form des Influencer-Marketings. Nicht ganz so klassisch, wie wir es halt bisher kannten.
Ich habe jetzt gerade so Kochvideos vor Augen. Und ja. Da ist ja immer so, dass du ja vielleicht irgendwelche coolen Küchengeräte hast von KitchenAid oder Smack und so weiter. Und da stelle ich mir jetzt die Frage, sind das jetzt Produkte, die diese Creator eben auch organisch nutzen, weil die es eben cool finden? Oder muss man eigentlich davon ausgehen, dass die gesponsert sind, auch wenn die jetzt nicht als gesponsert gekennzeichnet sind? Ne, weil diese ja schon immer sehr auffällig und auch sehr präsent, wenn jetzt zum Beispiel so eine Nara Smith da jetzt ihre, weiß nicht, Kekse da irgendwie backt, und dann natürlich die KitchenAid dann eben auch sehr prominent platziert ist.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist auch total individuell. Also ich merke das jetzt selber, natürlich auch noch mal ein bisschen mehr Insider-Wissen darüber, dass also Werbekennzeichnung, glaube ich, in Deutschland mittlerweile schon sehr, sehr ernst genommen wird. Das heißt, wenn du für ein gewisses Content-Piece bezahlt wurdest von der Marke, beispielsweise KitchenAid, und die findet dann in dem Video statt, dann ist es eigentlich fast unmöglich heutzutage, dass es nicht mit Ad oder Anzeige vor allem gekennzeichnet ist. Ad würde nicht reichen, dass du es nicht direkt siehst irgendwie als klassische Kooperation. Aber gerade bei Langzeitkooperationen, wenn du weißt, es ist ein enges Verhältnis von der Marke zum Creator da, dann sind die Creator durchaus auch dabei, diese Marke regelmäßig im eigenen Content stattfinden zu lassen. Also das ist dann entweder, weil sie es wirklich regelmäßig benutzen, das wird dann nicht extra nur für das eine Video dahingestellt, oder einfach auch um diese Beziehung weiter zu stärken und zu zeigen, dass man auch bereit ist, ich sag mal, gratis Werbung mitzumachen und so natürlich auch die Partnerschaft stärkt, weil die Marke sieht das und findet das erstmal gut und die Wahrscheinlichkeit, einen neuen Deal dann zu verhandeln, ist natürlich groß. Aber es gibt gerade bei kleinen Creatoren auch den Trend, dass man sieht, ist auch schon seit Jahren irgendwie immer gut zu erkennen, dass sie es schon häufig gerne machen, so eine Marke erstmal zu platzieren, vielleicht sogar da richtig krass in Invest zu gehen. Das sieht man auch stark bei so Designer-Klamotten, die Marke dann zu taggen, um die auf sich aufmerksam zu machen und dann einen richtigen Deal rauszuziehen. Also von bis gibt es da einiges. Bei Nara Smith muss ich sagen, da kann ich es nicht genau sagen, weil in Amerika ist das Ganze doch nochmal so ein bisschen entspannter, was Werbekennzeichnung angeht. Da kann man vielleicht auch davon ausgehen, dass da irgendwie was im Hintergrund lief und das Unternehmen und die Marke schon ganz genau wissen, was da im Video am Ende platziert wird und stattfindet und das nicht 100% koscher ist, sage ich mal.
Das finde ich nämlich auch aus Creator-Sicht ganz spannend. Also ich selbst mache ja kein Influencer-Marketing, aber wenn ich es machen würde, ja, dann, also einfach nur Beispiel, ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, dass jetzt Hugo Boss zum Beispiel ganz viel Influencer-Marketing macht, aber Brand XY überhaupt kein Influencer-Marketing macht, ja. Ich trage aber voll gern diese andere Marke, ja. Dann wird es mir überhaupt nichts bringen, die sozusagen in meinem Content vorkommen zu lassen, weil ich halt weiß, okay, die würden mich eigentlich niemals sponsern, aber ein Hugo Boss vielleicht schon, ja. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob jetzt Creator auch so wirklich immer so strategisch drüber nachdenken oder ob die halt wirklich authentisch halt irgendwie die Küchenmaschine benutzen, die sie halt wirklich am besten finden und die Klamotten tragen, die sie am schönsten finden.
Kommt voll auf den Menschen und den Charakter an, würde ich tatsächlich sagen. Also das ist schon so. Und man muss auch sagen, man sieht schon, dass die Loyalität mit den Jahresverträgen dann manchmal auch wandert sozusagen. Also wenn dann irgendwie 2 Jahre lang immer eine Pflegeserie benutzt wurde und das so das Ding war, ne, und die Community auch immer die Marke total mit der Person verbunden hat. Wenn jetzt aber vielleicht genau diese Marke entscheidet, wir geben nicht mehr ganz so viel Geld ins Influencer-Marketing rein, es kommt kein neuer Jahresvertrag zustande, dann ist die Konkurrenz natürlich sofort da, bindet den Creator dann für sich und schon wird der Content für die nächsten Jahre erstmal um die andere Pflegeserie gestrickt, ne? Das ist, ich glaube, dass die Follower da mittlerweile auch ein bisschen nachsichtiger sind. Das wird dann nicht immer jedem direkt als Doppelmoral ausgelegt. Da ist man einfach mittlerweile geübt und weiß, das ist ein Business und dass die Person auch damit Geld verdient. Und man will ja auch, dass es der Creatorin gut geht, weil man ja diese parasoziale Beziehung zu ihr aufgebaut hat. Also das ist nicht immer direkt dann verbunden mit einer Hatewelle beispielsweise und einem Vorwurf, nicht mehr glaubwürdig zu sein. Aber es kommt auch total auf die Creator an. Also im Nachhaltigkeitssektor zum Beispiel, da erlebt man manchmal schon richtig krasse Antipathien und Kommentare, wenn man vielleicht von früheren Vorlieben abweicht oder mal eine Lösung vorstellt, die nicht mehr ganz so nachhaltig ist oder nicht mehr als solches wahrgenommen wird von der Community. Da ist dann echt ein krasser Backlash. Also man merkt, dass es von Nische zu Nische auch Unterschiede gibt, wie sehr die Community das dann negativ auslegt.
Wenn man jetzt mal über etwas größere Creatorinnen nachdenkt, wie kann man sich deren Setup gerade vorstellen? Also wie viele davon sind tatsächlich noch so One-Man- oder One-Woman-Shows, die irgendwie vor ihrem, weiß nicht, Stativ da mit ihrem Handy da eben ihre TikToks filmen? Oder haben die jetzt eigentlich alle schon Teams von 5 bis 10 Personen, die da wirklich versuchen, extrem professionell eben auch den ganzen Content zu produzieren, aber auch die Partnerships zu machen, Produkte zu pushen, etc.?
Ja, also ich glaube, ganz allein schafft das einfach niemand mehr auf einem gewissen Level. Sagen wir mal so ab 1 Million Followern spätestens, da hast du im Grunde dann ein ganzes Team rund um eine Creatorin oder einen Creator aufgebaut. Das müssen jetzt nicht immer Festangestellte sein. Also man muss sich das jetzt nicht immer vorstellen, als wäre das dann die Firma X und da gehen jeden Morgen 7 Leute zur Arbeit oder so und haben einen 9-to-5-Job, weil das natürlich häufig auch sehr punktuell ist. Ne? Mal brauchst du mehr Support, mal weniger. Aber die arbeiten dann vielleicht mit einer Assistenz zusammen, die allein schon die Termine koordiniert, die ganzen Packages und Pakete, die Creator zugeschickt bekommen, organisiert. Ne? Das sind ja manchmal auch so richtig praktische Dinge. Da ist vielleicht ein Freelance-Videograph, der immer dann zum Einsatz kommt, wenn wieder neuer Content produziert wird. Ne? Also es ist auch mittlerweile hochprofessionalisiert und standardisiert, dass du eigentlich häufig bei CreatorInnen dann auch richtig so Content-Production-Days hast, wo die sich dann einmal die Woche vielleicht oder so wirklich die Zeit nehmen, um einmal ganz viel abzudrehen. Da gibt es dann einen Outfit-Wechsel, damit es auch immer wieder anders aussieht. Aber so schaffst du es halt, auf diese Masse zu kommen, die ja mittlerweile auch gebraucht wird, um auf all diesen Kanälen stattzufinden. Das gilt jetzt zumindest, wenn wir über Reels oder auch Vlogs sprechen, ne? Das ist ja auch wirklich viel. Da sitzt dann vielleicht auch noch ein Cutter im Hintergrund, der supportet und so weiter. Ich glaube, ehrlicherweise, die Ideation und die Scripts, die vielleicht natürlich mit Hilfe dann von Tools oder so, werden aber häufig doch noch sehr krass aus der Creator-Feder geschöpft. Also das ist jetzt nicht so, dass die so ihre gesamte kreative Hoheit abgegeben haben und überhaupt nicht mehr, also nur noch quasi so eine Art Schauspieler sind in ihrem eigenen Setup. Das erlebe ich überhaupt nicht so. Also da ist wirklich noch ganz viel kreative Energie, die natürlich manchmal angereichert wird durch Leute von extern, aber es ist nicht so, dass da jetzt jemand anders denen sozusagen dann den Content vorschreibt. Das ist auch bei uns im Management zum Beispiel gar nicht so. Das handhaben vielleicht andere Managements anders, aber wir gehen gar nicht mit in den Content rein und beraten auch nicht dahingehend zu sagen, mach das doch beim nächsten Mal im Video vielleicht so und so oder hier sind die Texte, ne? Natürlich bei Briefings schon, wenn Marken mit involviert sind, aber im allgemeinen Spiel überhaupt nicht auf den kreativen Prozess sozusagen.
Nivan, du hast jetzt tatsächlich ein Team. Beobachtest du, dass die meistens quasi schon aus dem aktuellen Cashflow finanziert werden? Das heißt, die Creatorin hat es vielleicht irgendwie als Solo-Show eben zu einer bestimmten Größe geschafft und kann dann jetzt irgendwie, ich sag mal, paar zig oder hunderttausend sogar Euro an Fixkosten dann eben auch finanzieren pro Jahr? Oder gibt es da eben auch Konstrukte, wo tatsächlich irgendwie vorfinanziert wird, man entweder eine Art Venture Capital aufnimmt, in Anführungszeichen, Kredite oder sonst was, weil man sagt, hey, ich starte jetzt eigentlich jetzt erst durch, habe eigentlich noch gar nicht die Umsätze, die sozusagen dieses Team rechtfertigen würden, gehe jetzt aber total sozusagen in Vorleistung, um vielleicht den Erfolg auch ein Stück weit zu erzwingen.
Ich glaube, das gibt es bestimmt. Ich halte es nicht für super gesund, wenn es jetzt rein darum geht, ein Influencer zu werden. Häufig hat man ja auch so Mischversionen, da möchte man vielleicht seine Personal Brand stärken, um positiven Impact beispielsweise auf sein neu gegründetes Startup oder so zu nehmen. Ne? Ich glaube, da geht man dann natürlich in gewisser Weise in Vorleistung und da ist gegebenenfalls dann auch schon Investor, Gesellschafter, irgendwas mit drin, um dich da zu pushen und dann ist es erstmal ein Minusgeschäft, aber du versprichst dir halt davon dann einen später noch größeren Impact. Bei Social Media Persönlichkeiten, glaube ich, also erlebe ich das nicht so oft, aber wir arbeiten auch wirklich vor allem mit den Gesichtern zusammen, sag ich mal, die den harten Weg schon gegangen sind und die schon bereit waren, sehr viel von sich sozusagen da reinzuwerfen, die Früchte dann ernten konnten und dann dabei waren, rauszufinden, okay, wie kann ich das Ganze jetzt gesünder für mich aufstellen? Ne? Ich kann das nicht mehr alles alleine machen und ich muss es auch nicht. Natürlich muss ich einen Teil von meinem hart erarbeiteten Geld dann abgeben und ne, erstmal investieren, aber ich kriege ja meine Zeit und gegebenenfalls auch meine mentale Gesundheit zurück und kann das ein bisschen besser ausgleichen oder kann sogar noch neue Kanäle erschließen. Ne? Beispielsweise habe ich jetzt das Gefühl, ich muss auch auf TikTok stattfinden, dann kann es ja total hilfreich sein, sich Creator dazu zu holen, also Videografen beispielsweise, die das viel schneller für mich hinbekommen können oder das gemeinsam mit mir viel schneller hinbekommen können, den Content dann dahin zu bringen. Also ich glaube, da geht man dann manchmal schon in einen Vorinvest, aber immer aus eigenem Cashflow bezahlt. Und das ist auch absolut möglich ab einem gewissen Level. Wenn eine gewisse Bekanntheit und Reichweite da ist, dann kann man davon ausgehen, dass die Creator auf jeden Fall gut aufgestellt sind.
Du hast ja schon gerade über die verschiedenen Plattformen gesprochen. Ich würde gerne mit dir so eine Mini-Lightning-Round machen. Das heißt, ich nenne dir einfach eine Plattform und du sagst mir vielleicht einfach so spontan, was dir dazu einfällt. Ob du sagst, hey, das ist eine Plattform, die gerade noch total am Wachsen ist, dass die irgendwie total gut funktioniert. Ob du sagst, nee, sag ich eher so eine Bubble und eher wieder auf dem absteigenden Ast. Fangen wir dran mal mit Podcasts.
Absolutes Lieblingsmedium. Ist sehr stark gewachsen. Dadurch brechen die Reichweiten, glaube ich, bei den einzelnen Formaten langsam auch so ein bisschen ein. Die Konkurrenz ist größer geworden, aber eben auch das Angebot für KonsumentInnen. Also Hype ist vielleicht vorbei, aber etabliert sich als reguläres Audiomedium, würde ich sagen.
Aber aus meiner Sicht hat es so ein bisschen so ein Bubble-Charakter, weil einfach so viele neue Podcasts dann auf einmal rausgekommen sind. Total. Vielleicht sich alle erhofft haben, dass sie mit Clips irgendwie viral gehen können. Aber ich muss sagen, dass ich ja viele von diesen Clips auch einfach mal wegscrolle direkt, wenn ich sie sehe, weil die dann
Ja.
oftmals doch nicht so spannend sind.
Und ich würde auch sagen, dass die Werbegelder, die jetzt gerade in Podcast-Werbung fließen, wahrscheinlich nicht mehr lange so fließen werden, weil da wirklich teilweise TKPs bezahlt werden, wo ich mich auch frage, wow, also wie geht das denn? Und da kann man den Erfolg ja teilweise auch einfach gar nicht mehr konkret messen, außer die jeweiligen Downloadzahlen für eine Episode. Also ja, da denke ich mal, werden die Adspends vielleicht in Zukunft auch ein bisschen runtergehen.
Okay, dann die nächste Plattform, beziehungsweise zwei Plattformen, TikTok versus Instagram Reels.
Auf jeden Fall TikTok, aber da bin ich auch ja einfach sehr biased, weil ich diese Plattform absolut liebe, auch regelmäßig löschen muss, weil ich zu süchtig werde. Ich immer noch finde, dass der Algorithmus deutlich besser funktioniert und mir einfach viel, viel besseren Content präsentiert und anbietet. Aber Reels haben es wirklich geschafft, gerade so in der, ich würde sagen, Millennial plus X-Zielgruppe, sich komplett zu etablieren. Und ich glaube, dass es schon so eine Art Generational Gap gibt. Also die Jungen sind verstärkt auf allen Plattformen, aber eben auch auf TikTok und gerade so die älteren Semester, für die reicht Reels komplett und dadurch werden auch richtig krasse Reichweiten da teilweise erzielt. Also alleine, was Stefano Zarella, der bei uns jetzt ja im Management ist, auf seine Kochvideos an Views bekommt, ist unglaublich. Also darüber hast du halt noch Wachstumspotenzial auf Instagram und deshalb gehen da auch so viele Instagrammer rein. Aber ja, ich persönlich bin TikTok-Fan und glaube auch, dass da für Marken gerade noch mehr zu holen ist.
Also ich poste ja meine Videos auf TikTok und Instagram und bin ehrlich gesagt immer überrascht, wenn auf Instagram die halt auch extrem gut funktionieren,
Ja.
weil das kann ich mir selbst gar nicht vorstellen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwelche Menschen gibt, die tatsächlich in die Instagram-App reingehen, dann auf diesen Reels-Tab gehen und jetzt so genauso wie bei TikTok jetzt sich einfach irgendwie eine Stunde lang
Aber
Videos
anscheinend
angucken.
schon. Ja.
Da kann ich mir null vorstellen. Also ich finde ja noch nicht mal die Suchfunktion bei Instagram, ja. Also ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, aber offenbar erreicht man damit trotzdem viele Leute.
Es ist wild, wirklich. Und da fragt man sich natürlich auch, okay, wen erreicht man da? Aber das kannst du bei TikTok natürlich auch nie genau sagen. Ja, aber es ist für mich auch sehr überraschend immer wieder.
YouTube.
YouTube ist halt die Longform-Plattform. Ich glaube, dass sie früher ja immer als Suchmaschine deklariert eine große Konkurrenz durch TikTok tatsächlich erfahren hat, weil man jetzt, das merke ich auch an meinem Nutzerverhalten, aber auch von vielen anderen, ja vor allem TikTok auch als Search Engine nutzt und hier einfach viel schneller zu Antworten kommt. So dieses typische, ich gucke mir mal ein Tutorial an, das ist jetzt eigentlich TikTok. Da ist jetzt das die Adresse und Plattform, weil das viel schneller geht. Da habe ich dann irgendwie 2 Sekunden und bin schon an der richtigen Stelle. Bei YouTube müsste ich mir dann ein 15-minütiges Video angucken. Aber Vlog-Formate funktionieren dort natürlich immer noch ganz großartig. Es ist, glaube ich, schon schwieriger jetzt für Creator dort, wenn sie nicht schon etabliert sind, neu zu starten und zu wachsen. Du hast halt einen etwas anderen, ja, Modus, da auch nochmal wirklich eine Viralität zu erfahren. Das ist einfach viel, viel schwieriger geworden als in den ersten Jahren, aber es ist auch eine klassische Symptom bei Social-Plattformen natürlich. Und die Shorts, die wiederum haben aber schon eine ganz krasse Fanbase erfahren, wo ich auch sage, sehr viele junge Menschen sind dann vielleicht eher auf TikTok und dann auf YouTube, aber nicht auf Instagram. Also so, da gibt es dann schon mehr Überschneidungen und Überlappungen, auch in der jüngeren Zielgruppe. Und es ist natürlich so als Werbekanal für Marken auch immer noch richtig attraktiv, wenn ich jetzt über die verschiedenen Platzierungen da durch ja, die typischen Google-Video-Ad-Formate irgendwie nachdenke, ist das natürlich eine Plattform, die wir auch vielen Marken immer empfohlen haben, ne, um da schnell auf sehr viele Augenpaare zu kommen.
Wie siehst du im Augenblick LinkedIn als Plattform?
Auch als sehr, wie soll ich das sagen? Es ist absolut überlaufen gerade, so empfinde ich das zumindest, dass jetzt wirklich jedes Unternehmen gefühlt schon erkannt hat, das ist ein Ding und auch Privatpersonen, auch Creator, die auf anderen Kanälen irgendwie Social Media Bekanntheit erfahren haben, auch Prominente, die jetzt immer mehr auf diese Plattform gehen. Es gab da, glaube ich, auch mal so eine Art Ermüdungseffekt, aber der ist, glaube ich, jetzt vorbei. Es professionalisiert sich sehr, sehr stark. Das merkt man. Ist natürlich so in diesem ganzen Bereich Personal Branding jetzt mega relevant geworden, weil, glaube ich, sehr viele Menschen gemerkt haben, wenn ich eine Personenmarke werde, auch als No-Name, sage ich jetzt mal, und als jemand, der jetzt nicht gerne Fotos regelmäßig von sich aus seinem irgendwie lifestyleigen Leben postet oder gerne vor der Kamera steht, ist das ein Weg, wie ich über Text und Bild trotzdem einfach eine Reichweite aufbauen kann, über Wissensvermittlung. Ich würde aber auch sagen, dass es sich mittlerweile so ein bisschen ja, von einer Karriere-Ratgeber inhaltlich getriebenen Plattform hin entwickelt zu einem Feed, der vor allem ja auch über Visualität funktioniert und über einfache Wahrheiten. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen platt ausgedrückt vielleicht, wenn es um den Content geht. Aber so erzielt man natürlich dann auch Reichweite. Und auch hier sehen wir ja, dass es CreatorInnen gibt, die teilweise 150.000 Follower haben und die auch schon eine relevante, ja, ich sag mal, die relevante Creator für Marken geworden sind, ne? Also es gibt mittlerweile Persönlichkeiten, die 5- bis 6-stellig auf dieser Plattform verdienen, nur über Werbekooperationen, die halt über ihren LinkedIn-Content zustande gekommen sind. Natürlich dann auch nochmal vielleicht verlängert auf anderen Plattformen, aber da merkt man, es gibt schon diese LinkedIn-Influencer, die auch sehr gut leben können von dem Geld. Das sind natürlich das ist eine Handvoll vielleicht, ne, oder ein paar viel weniger Menschen. Aber es etabliert sich immer mehr zu einer auch Creator-Plattform und Social-Plattform.
Aber diesen Boom in Sachen LinkedIn-Influencer-Marketing, den gab es ja in der Form jetzt nicht, oder? Weil also in der Theorie könntest du ja sagen, naja, LinkedIn ist, klar, hat einen beruflichen Kontext. Du könntest aber auch sagen, dass es theoretisch ist wie Instagram für Erwachsene. Und dass ja da theoretisch jetzt ja auch alle Arten von Content funktionieren müssten. Also jetzt irgendwie nicht nur, was ist jetzt die beste Software für, was weiß ich, CRM oder sowas, ja, sondern theoretisch ja auch Lifestyle-Content, Fashion-Content und so weiter. Weil es da ja auch Leute gibt, die sich vielleicht auch eine neue Uhr oder also ein neues Auto kaufen möchten. Aber das sehe ich eigentlich nicht so viel.
Absolut, stimmt. Also wenn es jetzt um klassische Consumer-Produkte geht, eigentlich fast nicht, sondern immer wenn im Business-Kontext. Ich hätte auch gedacht, dass mehr Firmen reingehen, vielleicht für, ich sag mal, beispielsweise Taschenhersteller oder so, ne, wenn du dann da auf so einen Business-Kontext gehst. Interessanterweise sieht man das dann auch, wenn immer noch mehr auf Instagram und auf LinkedIn nicht. Bei LinkedIn sind es dann tatsächlich eher auch teilweise Employer-Branding-getriebene Kampagnen, glaube ich, die da größer gefahren werden mit Creatern oder auch ja klassische Software und Tools, wie du gesagt hast, ne, die dann mit Creatern arbeiten, also Business-Creatern auf der Plattform. Aber was ich merke und weshalb ich auch denke, da kommt jetzt mehr, ist, dass ich halt im Endeffekt Managements für Business-Creator in den letzten 12 bis 15 Monaten geformt haben, die es sich jetzt wirklich zum Ziel nehmen, ähnlich wie das All-In am Anfang mit Instagram und YouTube-Creatern gemacht hat, die sagen, wir bündeln jetzt diese Persönlichkeiten, bauen die auf, entwickeln die und vermarkten die auch. Und da werden natürlich auch neue Konzepte und kreative Ansätze entstehen. Da wird dann auch ein Drive da sein, viele Marken und Kooperationspartner zu gewinnen. Da könnte ich mir dann vorstellen, dass wenn man einmal die erste Welle sozusagen abgegrast hat und bei den klassischen Playern dann schon coole Deals gemacht hat, dass man dann auch weitergeht und sagt, jetzt gehen wir auf ein L'Oreal oder vielleicht ein Hugo Boss und fangen an, auch mal abseits von Employer Branding wirklich klassisches Produktmarketing auf der Plattform zu machen. Aber ich halte es auch für noch etwas weiter weg.
Ist das etwas, was ihr vielleicht auch euren Kunden pitchen würdet? Also wie gesagt, ich selbst mache ja kein Influencer-Marketing, also nicht besonders viel.
Ja.
Aber mein Pitch wäre ja jetzt, hey, sponsor doch mal den Theo. Der hat irgendwie ganz, ganz viele tolle Follower. Der hat zwar nur 40.000 und nicht 4 Millionen, aber die Kontakte sind alle so unglaublich wertvoll, dass ihr dem Monster TKP zahlen müsst. Und das lohnt sich dann irgendwie trotzdem.
Finde ich tatsächlich sehr schwierig, weil der TKP wirklich deutlich höher ist auf LinkedIn als auf anderen Plattformen. Und wenn, dann würde ich sagen, muss man da schon noch mehr machen als reine LinkedIn-Kooperation. Ne? Also ich fände, es wäre zu teuer, wenn man jetzt dich für 3 LinkedIn-Posts einkaufen würde. Ich würde es dann eher kombinieren, vielleicht mit Placements im Podcast, mit nochmal vielleicht einem Event, wo du dann als Experte sprichst. Ne? Also wenn wir es jetzt so weiterdenken, so dass man da dann noch Content produzieren kann, was dann nochmal multipliziert irgendwie werden kann. Also ich glaube, klar, es kann eine relevante Plattform sein, aber auch nur, wenn das für mich in diesem Kontext, in dieser Business-Bubble auch wirklich relevant ist, wenn das meine Zielgruppe ist, die ich erreichen möchte. Und wir wissen alle, spitze Zielgruppen zu erreichen, ist immer ein bisschen teurer, ne, als die Masse im Verhältnis.
Wie siehst du denn deine eigene Rolle als Creatorin? Also du hast ja den Podcast, ne, Influence den Podcast, dann hast du ja auch früher mal ein Buch geschrieben. Wie balancierst du das eigentlich? Auf der einen Seite selbst eine Creatorin zu sein, auch eine eigene starke Personal Brand aufzubauen. Und auf der anderen Seite natürlich das Tagesgeschäft, um halt irgendwie auch aktiv irgendwie Geld zu verdienen und natürlich auch mit Kunden zusammenzuarbeiten.
Ja, also ich muss sagen, dass ich schon den Job immer priorisiere. Also das habe ich jetzt auch gemerkt, als ich neu angefangen habe und einfach sehr viel Zeit und Energie investiert habe, um den neuen Geschäftsbereich aufzubauen, beispielsweise den Podcast erstmal wieder pausiert habe, was sicher nicht gut ist, weil Consistency is key, das wissen wir alle. Aber es war dann so, dass ich gesagt habe, das klappt gerade einfach nicht beides und dann schlägt das Pendel natürlich in Richtung meines Hauptjobs aus. Ich merke aber, dass sich beides gegenseitig total befruchtet. Also es ist jetzt eine Phase, wo ich gesagt habe, ich möchte wieder mehr Fokus auf LinkedIn legen und auch auf den Podcast, weil das einfach ganz tolle Wege sind, um einerseits zu erklären, was ich jetzt gerade mache, weil das ja auch wichtig ist, ne, dass man das verankert in meiner Zielgruppe, weil ich ja auch Kunden und Marken ansprechen möchte und die begeistern möchte, einerseits für Influencer-Marketing, aber auch für Strategieberatung im Influencer-Marketing. Also dieses Erklären, was ich da eigentlich mache, ist total wichtig und da kann meine Personal Brand natürlich einen richtig krassen Unterschied machen. Das habe ich auch in der Vergangenheit schon gesehen, dass Marken dann teilweise bei uns als Agentur irgendwie angeklopft haben und gesagt haben, hey, wir hören seit 2 Jahren deinen Podcast und voll toll, dass wir jetzt zusammenarbeiten können. Wir hätten hier ein Briefing. Das heißt, es wäre ganz falsch, das komplett ruhen zu lassen, weil man sagt, okay, das Business ist wichtiger, weil die Personal Brand hat einen direkten positiven Einfluss auf das Business. Aber halt in Maßen, würde ich sagen. Und es ist auch für mich teilweise immer noch sehr schwer, das im Alltag wirklich gut zu balancieren oder auch ja, zu managen. Ne? Wie viel Zeit investiert man jetzt wirklich in den Podcast? Ich habe mir jetzt auch Hilfe geholt, habe beispielsweise externen Producer dazu geholt oder auch eine Person, die sich mehr um Projektmanagement und Vermarktung kümmert, sodass man da einfach so ein bisschen was abgeben kann. Aber das ist jetzt auch natürlich etwas, wo ich auch erstmal in einen Invest gehe, was natürlich auch vielleicht durch Speaking-Auftritte so ein bisschen querfinanziert wird. Aber was ja am Ende ja auch so ein bisschen mein Ding ist. Aber es macht halt auch super viel Spaß. Gerade auch der Podcast, der ja dann auch hilft, das Netzwerk zu erweitern und aufzubauen, wodurch man auch super viel inhaltlich mitnimmt, lernt. Man kann tiefer in Cases einsteigen, tiefer in nochmal einzelne Disziplinen der Branche. Es ist ja auch so, dass ich sage, ich bin ganzheitliche Beraterin, aber in manchen Spezialistenthemen, beispielsweise Influencer Marketing Performance Strategie, da haben andere Leute noch so viel mehr Insights, für die es sich dann natürlich auch für mich total lohnt, sich eine Stunde hinzusetzen und mich so auch selber nochmal schlauer zu machen und einen guten, ja, so einen Finger reinzufühlen in die Branche. Wo stehen wir gerade? Wie ticken wir? Also es ist schon stark verschmolzen. Das liegt aber auch daran, dass natürlich mein Podcast und mein Buch auch sich um Influencer-Marketing drehen. Und das ist ja nicht bei allen so. Manche würden vielleicht ihr Hobby dann zum Side-Hustle machen und über Tee sprechen oder so. Da habe ich jetzt natürlich auch einen einfachen Weg, beides zu verflechten.
Ja, wobei ich der Meinung bin, dass sich das eigentlich für jeden total lohnt, ja. Eben diese Art von Content Creation und vielleicht auch Thought Leadership, dass man eben auch wirklich sagt, okay, man spricht einfach über Themen, die dann eben auch ja, natürlich einen Mehrwert bringen sollen. Also das wäre für mich jetzt als potenziellen Kunden viel wichtiger, zu sagen, okay, ich kenne Alinas Podcast oder ich kenne die irgendwie von LinkedIn oder von irgendeinem Talk, als dass ich jetzt irgendwie über die OMR wandere und da irgendwie 100 von
am Stand stehen bleibe, ja.
Sehe. Genau. Und jetzt sage, boah, die haben jetzt aber die besten Gummibärchen am Stand oder sowas oder ja. Die haben jetzt den schönsten Demexco-Stand. Also das halte ich jetzt nicht für so sinnvoll, sonst sollte es schon über Content gehen. Mhm. Und da sehe ich übrigens aber auch bei LinkedIn so den großen Unterschied für mich so zwischen Content-Creatern und Leuten, die versuchen, eine Personal-Brand zu machen. Das klingt ja erstmal relativ ähnlich, ist für mich aber ein Riesenunterschied. Denn es gibt ja ganz viele Personal-Brands, sage ich mal, die aus meiner Sicht halt sag mal, überschaubaren Mehrwert liefern, weil es da schon sehr darum geht, sich selber zu inszenieren. Mhm. Aber ich als Follower, ich nehme da jetzt relativ wenig mit. Ne? Und bei anderen Leuten, da merkst du halt total, dass halt der Content schon im Vordergrund steht und man da eben auch wirklich was lernt. Und ich finde es dann so ein bisschen schade, dass gerade bei LinkedIn oftmals der Algorithmus, jetzt sagen wir mal erst eher sozusagen mal das Personal Branding irgendwie begünstigt und jetzt weniger die Inhalte.
Das ist eigentlich eine gute Zusammenfassung. Ich glaube, da habe ich eben die ganze Zeit versucht, exakt das auszudrücken, was du gerade gesagt hast. Also das etwas weniger Mehrwertstiftende wird gerade deutlich mehr ausgespielt. Das habe ich auch das Gefühl. Und alleine schon Videocontent hochzuladen, ne, ist ja, ich weiß nicht, wie das dir geht, aber ist gerade ja auch schwierig, wenn es ein bisschen länger ist, sage ich mal, so einen 3-minütigen Clip oder so, wo vielleicht gerade was total Relevantes erklärt wird, da weiß ich schon, das lohnt sich nicht für ein Posting. Das wird einfach sofort runtergehen, kriegt vielleicht 10 Likes oder so und irgendwie 500 Impressions. Mal gucken. Aber ich habe schon auch das Gefühl, dass es mir hilft, mein Personal Branding Game zu fahren, dass ich diesen Creation-Aspekt schon im Hintergrund habe. Also so, das ist für mich nochmal mehr Legitimation, aber das ist jetzt so ein eigenes inneres Thema, rauszugehen und über das zu sprechen, was ich mache oder über meine Ansichten, weil ich weiß, boah, ich habe hier aber auch schon wirklich was hingelegt. So, ne? Die Menschen können auch nochmal tiefer einsteigen. Es ist jetzt nicht einfach nur Blabla und guck mal, wo ich gesprochen habe, sondern ich habe mich jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde mit Theo oder XY unterhalten und da ist wirklich was rausgekommen, da ist was kreiert worden. Steigt mal ein und dadurch stärke ich natürlich auch meine Personal Brand noch nebenbei mit, aber ich glaube, ganz allein ohne das würde es mir auch sehr komisch vorkommen.
Also ich glaube, LinkedIn ist gerade wieder auf dem Pfad der Besserung, würde ich mal sagen. Ich muss persönlich sagen, also klar, ich mag LinkedIn gerne, ist auch für mich eine wichtige Plattform, natürlich auch gewesen in den letzten Jahren. Aber zwischenzeitlich fand ich LinkedIn einfach so mega cringe einfach, ja, dass die Inhalte so unfassbar schlecht sind. Also einmal super viele Ads und dann halt irgendwie auch ganz viele von diesen cringe so Selfie, ne, so Content und so, fand ich
mit
ganz
einem
schlimm.
Spruch darunter oder so noch, ja, ne, genau. So einen nachdenklichen
mit so
Text.
Genau, Glückskeksen, so Glückskeks-Sprüche oder sowas, also so Kalendersprüche, also finde ich richtig fies. Weshalb ich das auch gar nicht irgendwie so konsumiere. Und da habe ich auch eine Zeit lang gar keine Lust mehr gehabt, da selber Content zu veröffentlichen.
Same.
Ich also A, funktioniert der Content dann nicht? Also wegen dem Algorithmus. Und B, weil auch der Rest einfach so cringe ist. Ja, da habe ich gedacht, okay, ich will doch jetzt nicht in den Wettbewerb gehen mit diesem ganzen, ne, irgendwie fiesen Content.
Ich will nicht einer von euch sein.
also richtig fies. Ja. Ich glaube, jeder, der in dieser LinkedIn-Bubble oder in dieser deutschen Business-Szene drin ist, der weiß es ja irgendwie auch, ne? Also klar, möchte man natürlich irgendwie Reichweite erzielen irgendwie, weiß natürlich auch, dass es halt alles so ein bisschen so ein Game ist, ja, und da muss man vielleicht auch ein bisschen Clickbait machen oder so ein bisschen Cringe-Content machen, weil es eben einfach funktioniert, aber so richtig wohl fühlt man sich dabei ja irgendwie auch nicht und dann resigniert man vielleicht auch mal so ein bisschen, wenn man dann sagt, ey, Moment mal, ne, warum funktioniert das nicht?
Ja.
Ich habe den Eindruck, mit dem neuen Fokus auf Video funktioniert es wieder so ein bisschen besser, weil klar, gibt es auch total viele Cringe-Videos, aber früher war es ja so, dass ja so Videos dann irgendwie 100 Views bekommen haben und jetzt priorisieren sie ja ein bisschen stärker und ich habe den Eindruck, dass man da wieder mehr Leute damit erreichen kann.
Das würde mich mal interessieren. Content. Klappt das für dich gut? Also, weil ich habe noch nicht so viel Videocontent hochgeladen und ich glaube, das war auch nicht exakt auf diesen Feed so wirklich zugeschnitten, wenn ich es gemacht habe, aber kannst du mal von deinen Erfahrungen berichten, dass das auch wirklich dann besser
klar,
läuft?
Ja, klar, total gerne. Ja. Ich baue ja immer ein Short-Video und poste das auf TikTok, LinkedIn und Instagram gleichzeitig. Ja. Ne? Also, ich passe es jetzt nicht unbedingt an. Es soll ja immer so eine Mischung sein aus so Business und vielleicht auch ein bisschen Lifestyle-Content.
Ja.
Tatsächlich war es so, dass jetzt, sagen wir mal, letztes Jahr so ein Video auf LinkedIn dann überhaupt nicht funktioniert hat. Ja, das hat dann irgendwie 300 Views bekommen. Dann habe ich halt gesagt, nee, so einen Scheiß mache ich nicht mehr. Ich mache den gleichen Inhalt jetzt als Slideshow und als Slideshow kriegt es dann einfach das Hundertfache an Views, ja?
Exakt.
Obwohl ich es aus meiner Sicht viel schlechter finde vom Inhalt. Ja. Da habe ich halt so eine blöde Slideshow gemacht, ja? So. Jetzt funktionieren die Videos aber viel besser. Man kriegt sehr viele Impressions. Also da kriegen zum Teil Videos auch 100.000, 200.000, 300.000 Impressions.
Wow, okay.
Natürlich nochmal viel weniger Views. Also wenn du nochmal dann in die Analytics reingehst, dann siehst du natürlich, okay, da sind eben nur so und so viele Views draus gekommen.
Ja.
Aber sie geben dem Video erstmal relativ viele Chancen, also quasi im Feed von den Leuten zu erscheinen. Also das ist schon mal sehr positiv. Engagement ist, glaube ich, auch ganz gut. Ein weiterer Grund, weshalb ich aber auch jetzt fast nur noch Videocontent mache, auch wenn vielleicht sogar der schriftliche Post besser funktionieren würde, ist, dass ich finde, dass seit KI und ChatGPT, ja im Prinzip jetzt ja jeder irgendwelche, ich sag mal, blöden Texte schreiben kann.
Ja.
Das heißt, für mich sind solche Texte jetzt so total generisch und ich kann gar nicht mehr jetzt unterscheiden, wer jetzt überhaupt wirklich eine Expertin ist und wer jetzt da einfach nur was mit KI gepostet hat.
Ja.
Und ich habe den Eindruck, dass um dich selber als Experte oder Expertin oder auch als Personal Brand zu etablieren, du eigentlich diesen lebendigen Videocontent brauchst. Und meine Denke ist gerade so ein bisschen, okay, lieber erziele ich jetzt irgendwie 20.000 Views auf mein Video als irgendwie 100.000 Views auf diese Slideshow, weil diese Slideshow, die hätte ja jeder bauen können mit ChatGPT und Canva. Und ich glaube, dass dann einfach am Ende bei den Leuten nicht so viel hängen bleibt bei diesem statischen Content, also wie du das siehst.
Ja, ich kann das total nachvollziehen. Also ich glaube auch, dass am Ende um deinen Expertenstatus oder aber auch die Bindung deiner Hörer und deiner Followerschaft sozusagen zu stärken, ist ganz wichtig ist, dass man sich als Person zeigt, sei es im Audioformat, wo man ja dann wirklich deine Stimme hört, auch nochmal so Zwischentöne ableiten kann, deine Persönlichkeit viel, viel besser kennenlernt oder aber eben auch durch Videocontent, der viel lebendiger ist, wie du ja auch gesagt hast. Und ich glaube, dass es ja dann schon erkennbar ist, dass LinkedIn dich ein bisschen gelockt hat, jetzt schon mit etwas gestiegenen Views oder Impressions, ne, dass es sich nicht anfühlt, wie es ist komplett für die Tonne. Und ich empfehle das auch immer Marken, also auch immer was von dem Content zu machen, der vielleicht jetzt nicht überperformt und nicht total viral geht, der aber eigentlich viel relevanter ist, weil vielleicht inhaltlich mehrwertstiftender oder eben dann für die Markenbindung oder die Bindung dann an deine Personal Brand in dem Fall viel relevanter und stärker ist, weil am Ende willst du ja ja vielleicht gar nicht das Millionenpublikum haben, sondern die wichtigsten 200 oder so, mit denen du dann auch nachhaltig vielleicht nochmal tiefer einsteigen kannst in Business-Beziehungen oder so. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, so eine Mischung zu finden. Und mit Videocontent ist es aber halt auch immer ein bisschen mehr Arbeitsaufwand. Du hast es jetzt 100% gemacht, ne? Es ist, für mich zum Beispiel wäre das gar nicht möglich, jetzt alle meine Inhalte zu 100% in Video zu gießen. Zumindest habe ich das noch nicht für mich so automatisiert. Ja. Das kommt mir jetzt viel schwieriger vor. Aber vielleicht nehme ich das mal mit, so ein, zwei Sachen.
Aber tatsächlich glaube ich, dass da ganz viel vom Prozess abhängt. Also ich habe das auch noch nicht perfektioniert. Aber letztendlich habe ich mich festgestellt, dass gescriptete Videos halt viel besser funktionieren, weil dann ja jedes Wort ja eben auch durchdacht sitzt. Ist und ja der Hook dann eben auch sitzt und der Call to Action am Ende und so weiter. Und dann habe ich mir im Prinzip ein ganz einfaches Google Sheet gebaut, wo einfach die Wörter gezählt werden und die Sekunden gezählt werden, damit ich halt weiß, okay, wie viele Wörter muss ich jetzt schreiben, um auf meine 45 Sekunden zu kommen zum Beispiel. Mhm. Ne, und dann gucke ich halt, wie versuche ich natürlich schon die Skripte zu optimieren, dann eben auch mehrere Videos innerhalb von einer Session dann eben auch aufzunehmen, auch mit einem Teleprompter aufzunehmen, dass du halt einfach sagst, okay, hier habe ich mein Skript, hier läuft mein Text irgendwie runter, dann sprechst du halt ein und dann, klar, bin ich natürlich total happy, dass ich dann auch ein Team habe, das dann sozusagen das alles übernehmen kann, um das Ganze so Subtitling zu machen, was ja heutzutage durch KI zum Glück auch ein bisschen einfacher geht. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, dass zu sagen, okay, man macht sich vielleicht, gerade wenn man einen Fulltime-Job hat, dass man vielleicht so eine Recording-Session pro Monat macht und dann da vielleicht irgendwie 5 bis 10 Short-Videos baut, die dann auch gescriptet sind. Ich glaube, das kann gut funktionieren. Wo ich ein bisschen skeptisch bin, ist jetzt irgendwie bei diesen ganzen Dienstleistern, die sozusagen die ganzen Skripte für dich vorschreiben und du dann im Prinzip einfach nur so ein Talking-Head bist, der halt irgendwelche Sachen vorliest. Also sicherlich ein gutes Business auch für diejenigen, die es machen. Aber da bin ich so ein bisschen skeptisch, weil das für mich irgendwie sehr wenig authentisch dann rüberkommt von den Leuten, die das sozusagen vortragen oder vorlesen.
100%. Und ich glaube, das ist auch für mich ein Punkt gewesen, an den ich eben denken musste, dass es ja mittlerweile auch ganz viele Firmen gibt, die sich darauf spezialisiert haben, diesen LinkedIn-Content für Menschen zu schreiben. Ne? Und das löst bei mir auch schon so eine Aversion gegen diesen Content aus, weil ich irgendwie, so wie du es gesagt hast, denke, weiß ich gar nicht, ob du das jetzt wirklich so formuliert hast und so fühlst. Also ist es für mich auch eigentlich ein bisschen weniger wichtig. Und ich erlebe das auch so, ich sag mal gerade auch bei der jüngeren Generation, die sich so komplett auf ChatGPT-Texte teilweise verlässt, dass da auch wirklich die Kreativität und Persönlichkeit so ein bisschen flöten geht, wenn es um die Inhalte geht. Ne? Da werden dann nur noch so ganz generische Wörter benutzt oder Formulierungen, die eigentlich so ganz oft sich anfühlen. Keine Ausscherung mal aus so einem regulären Sprech. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade und es mindert auch die Relevanz dieser Textinhalte für mich ganz, ganz stark oder der Slideshows, je nachdem, wie man es sieht. Deshalb finde ich es gut, dass du dann bei den Skripten schon mal ein bisschen deine eigenen Personality oder des Wordings reinbringst. Das ist ja auch Persönlichkeit am Ende, ne? Weil sonst würde es ja gar nichts bringen, wenn du dann da auch nur als Hülle sitzt. Dann verpuffen die Effekte.
Also, vielen Dank für deine ganzen spannenden Insights zum Thema Social Media, Influencer Marketing, Creator Economy. Wo kann man denn dir und deinem Content am besten folgen oder wie kann man dich am besten kontaktieren, wenn man auch mit All-In zusammenarbeiten möchte?
Ja, also auf jeden Fall sehr gerne via LinkedIn. Da könnt ihr mir folgen, Alina Ludwig. Darüber kommt ihr dann natürlich auch sehr schnell zu All-In, Creator Economy Unlocked. Also wir sind auch auf LinkedIn vertreten und posten da jetzt auch richtig viel. Ihr könnt meinem Podcast folgen, Influence, der Podcast für Influencer-Marketing auf Spotify und allen Kanälen zugänglich, die ihr so kennt. Ja, und das sind, glaube ich, die relevantesten Punkte. Ja, da freue ich mich. Klasse. Aber vielen Dank, dass wir sprechen konnten, Theo. Voll schön, nach so langer Zeit nochmal zu connecten. Gerne.
Ja, bis bald. Ciao.
Bye, bye. Tschüss.